Was für ein wunderbares Glaubensbekenntnis, das wir da gesungen haben. Und wie wunderbar ist das, wenn jede und jeder von uns zu seinem Osterbekenntnis, sag ich mal, an diesem Ostermontag findet. Und das so von ganzem Herzen und auch aus dieser Haltung heraus, ich komme, ich lebe von Ostern her, dann eben auch so sagen und weiter sagen und weitertragen kann. Und darum soll es gehen in dieser Osterpredigt. Es geht sozusagen um unsere ganz persönliche Osterpredigt. Es wäre durchaus eine Idee gewesen zu sagen, jeder nimmt mal sich einen Zettel und einen Stift und schreibt sich mal Stichpunkte auf, wo er sagt, das gehört in meine Osterpredigt hinein. Jetzt hören wir zunächst einmal eine Osterpredigt sozusagen aus diesen ersten Ostertagen, wenn man so will. Wobei, das stimmt nicht so ganz, sind nicht die ersten Ostertage, aber aus Apostelgeschichte 10 hören wir eine Predigt von Petrus, dem einen der ersten Osterzeugen zumindest, wie er gepredigt hat. Und dann schauen wir, dann hören wir meine Osterpredigt, auch das, und dann schauen wir, was heißt das für unsere ganz persönliche, eigene Osterpredigt, für unser eigenes Osterbekenntnis. Und vielleicht greifen wir dann wirklich mal zu Papier und Stift und notieren uns solche Stichpunkte, um mit diesen Stichpunkten dann auch Osterzeuge zu werden. Apostelgeschichte 10, ganz kurz gesagt, Petrus war zu Hause in Joppe, das ist etwas südlich vom heutigen Tel Aviv aus, ein Küstenstädtchen, Jaffa heißt es heute, da kommen die Orangen her, und im Bibelmuseum gibt es da im Moment auch eine Ausstellung zu diesem besonderen Ort, der also in der Bibel immer wieder von Bedeutung ist. Petrus also in Joppe zu Hause, und dann, ganz kurz gesagt, klopft es an seiner Tür. Und drei Männer sagen, komm mit, ein Römer will dich sprechen. Das, wer die Sendung, die Serie gesehen hat, die Bibel in den letzten Tagen auf Vox, der hat vielleicht auch die Szene vor Augen. Das kann man nicht so richtig einordnen oder konnte Petrus nicht so richtig einordnen. Was wird das denn heißen, wenn da ein Römer, noch dazu muss man genauer sagen, ein römischer Offizier, ihn zu sprechen wünscht. Er war ein bisschen vorbereitet. Petrus hatte von Jesus bzw. vom Geist Gottes schon so einen Tipp bekommen, dass da gleich drei Leute an seiner Tür stehen werden. Und dann macht er sich auf den Weg mit diesen dreien und geht von Joppe Richtung Norden, etwas nördlich von Tel Aviv, liegt dann Caesarea Maritima, also das Caesarea am Meer gelegen, das Herodes der Große hat, zu einer, soll ich sagen, seine Hauptstadt, könnte man fast sagen, ausbauen lassen. Und zur Zeit eines Petrus war das auch Garnisonsstadt oder besser gesagt Legionsstadt, eine ganze römische Legion war dort stationiert, Hauptquartier der Römer. Und diesen Weg ist Petrus begangen, und jetzt stand er quasi vor der Tür dieses römischen Hauptmanns. Und da setzt sozusagen jetzt der Predigttext ein, Apostelgeschichte Kapitel 10 von Vers 34 an bis Vers 43. Hier und da bringe ich dann nochmal Details ein, was vorher oder nachher geschah. Petrus begann zu sprechen. Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Seinem Volk Israel hat er die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet hat durch Jesus Christus. Aber dieser Jesus Christus ist ja der Herr über alle. Ihr habt sicherlich erfahren, Klammer auf, sagt er nun zu Cornelius und allen, die da in seinem Haus versammelt waren, ihr habt sicherlich erfahren, was sich im jüdischen Land zugetragen hat, beginnend in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Ihr wisst von Jesus aus Nazareth, den Gott zum Retter bestimmt und mit seinem Geist und seiner Kraft erfüllt hat. Wo er hinkam, tat er Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott stand ihm bei. Wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Die Juden töteten ihn. Sie hängten ihn ans Kreuz, an das Fluchholz. Aber Gott hat ihn am dritten Tag vom Tod auferweckt und ihn sichtbar erscheinen lassen. Nicht vor dem ganzen Volk, sondern vor den Zeugen, die er im Voraus dazu bestimmt hatte. Wir, die Apostel, sind diese Zeugen. Wir haben mit Jesus gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und uns gab Jesus den Auftrag, dem Volk Israel zu verkünden und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt ist. Alle Propheten haben von ihm gesprochen. Sie bezeugen, dass durch die Macht seines Namens alle Menschen die Vergebung ihrer Schuld empfangen sollen, alle, die auf ihn vertrauen. Wie gesagt, das ist eine Osterpredigt. Und die Frage, die ich vorhin schon stellte, wäre eben, wie sähe denn deine Osterpredigt aus, wenn da drei Leute heute oder morgen an deiner Tür klopfen würden und würden sagen, ich oder wir würden gerne mehr von Ostern und von diesem Jesus erfahren. Oder wir kennen jemand und könntest du mal mitkommen, der würde gerne oder die würde gerne mehr über deinen Osterglauben erfahren. Wie sähe dann unsere Osterpredigt, deine, meine Osterpredigt aus? Bei Petrus ist ganz spannend, bevor er eigentlich mit der Predigt beginnt, setzt so etwas ein, das will ich mal etwas plakativ als den Ostereffekt bezeichnen. Also das war so sein ganz persönliches, wie auch immer, vielleicht auch zweites Ostern, der Ostereffekt. Vers 34 und 35, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Aber was meine ich mit Ostereffekt? Nun, ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Glaubensgespräche führen können oder eine Glaubenspredigt, eine Osterpredigt halten können, dass wir diesen Ostereffekt erleben, wie ihn Petrus hier erlebt. Und dazu gehört auch eine Handbewegung, die können wir hier schon mal sehen. Ja, das ist diese Ostereffekt-Handbewegung. Ah, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen. Und das war für Petrus natürlich von besonderer Bedeutung. Petrus, eigentlich ja Simon, der Israelit, der Jude, der kapiert in diesem Augenblick, in dieser schönen Stadt Caesarea am Mittelmeer gelegen und mit einer römischen Legion, in Anführungszeichen gesegnet, etwa 5000 römische Soldaten waren dort stationiert, da kapiert er, das, was ich an Ostern erlebt habe, dieser Jesus, der hat nicht nur Bedeutung für mich als Jude, für uns als Israeliten, der hat genauso Bedeutung für diese Menschen hier in dieser Stadt Caesarea, sogar für die Römer. Und das ist kein Unterschied, Gott macht keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Und der Glaube, pointiert gesagt, der Osterglaube beginnt immer damit, dass ich kapiere, dass dieser Jesus Christus nicht nur für mich ans Kreuz gegangen ist. Das hat Petrus verstanden. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Osterglaube beginnt nicht damit, dass ich kapiere, dieser Jesus Christus hat sich für mich und meine Schuld kreuzigen lassen. Er hat an meiner Stelle die Strafe auf sich genommen. Sondern der Osterglaube beginnt, wo ich kapiere, das hat Jesus auch für die anderen getan, für meine Mitmenschen, für meine Zeitgenossen, für meine Friends und Followers. Aber mehr noch, nicht nur für meine Freunde. Petrus kapiert, jetzt begreife ich. Auch für meine Feinde, für diese Römer, die uns unterdrücken. Selbst für die ist Jesus diesen Weg gegangen, um sie mit Gott zu versöhnen. Ja? Da greift er sich an den Kopf. Jetzt begreife ich das, dass Gott keine Unterschiede macht. Das fing an bei Simon in Joppe, als er da in der Mittagspause war und vom Geist Gottes das eben so aufgetischt bekam, im wahrsten Sinne dieser Worte aufgetischt, weil, das ist eine andere Geschichte, Apostelgeschichte 10 nachzulesen. Und dann klopfen eben diese drei Männer an seiner Tür und sagen, komm mit, ein Römer lädt dich ein, kein Jude, aber sie sagen, ein guter Kerl, ein guter Kerl. Und das war für Simon wahrscheinlich schwerer zu verdauen als sein Mittagessen. Osterglaube, wie überhaupt der Glaube, der ist immer Glaube zum Weitergeben, zum Verschenken. Und das ist so wichtig. Deshalb geht jetzt auch Kai Polenske, weil der muss auch noch predigen. Also wenn jetzt alle geht und sagt, ich habe meine Osterpredigt schon zusammen, ist auch okay. Passt. Mit dem Osterglauben, wie gesagt, das ist so wie mit Ostergeschenken. Also ich weiß nicht, es gibt ja so die Osternester und wenn du dann so diese Lindt-Schokoladeneier hast oder am besten noch die mit Cognac gefüllt, ja, also die hast du nicht lange für dich, selbst wenn die in deinem Nest lagen. Das ist Osterglaube, ja. Weitergeben. Und so jetzt steht Simon an dieser Haustür des Cornelius, da in Caesarea Maritima, und kapiert das Angebot, das Jesus macht, ein neues, versöhntes Leben mit Gott zu leben. Das gilt auch diesen Römern, selbst meinen Feinden. Und ich kann nicht predigen, ich kann auch meinen Glauben nicht leben, wenn ich nicht diese, ich sag's jetzt mal so, grenzenlose Freude und diesen grenzenlosen Frieden in mir habe, den Christus schenkt. Und dieser grenzenlose Friede und diese grenzenlose Freude, anders gesagt, das ist grenzüberschreitende Freude, grenzüberschreitender Friede. Der zieht keine Grenzen mehr hier zwischen mir und dir, zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Römern und Nichtrömern. Grenzenloser Glaube, grenzüberschreitender Glaube. Es gibt Leute, die haben Russen als Nachbarn, die heißen auch Simon. Und Glaube, der wird genau da sichtbar, wo ich bereit bin, selbst wenn ich die Sprache so nicht spreche oder die Menschen nicht die Sprache sprechen und nicht die fromme Sprache sprechen, die ich spreche. Das ist immer grenzüberschreitend. Grenzüberschreitender Glaube macht sich die Mühe, dem anderen Jesus zu erklären. Noch so eine zweite Vorbemerkung zu diesem Simon Petrus, bevor er dann jetzt zu seiner Osterpredigt kommt. Das zweite, was ihm noch vielleicht so durch den Kopf geht, das war da eben auch in Vers 35 zu lesen. Und ich habe das mal überschrieben, Gott ist kein Osterhase. Das ist auch plakativ. Gott ist kein Osterhase. Petrus sagt, Gott liebt alle Menschen, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören. Jetzt kommt so ein Wenn. Es steht da. Ein Wenn. Wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Gott ist kein Osterhase. Also Osterhasen, ich habe das nochmal im Bild. Osterhasen, die sind aus Schokolade oder innen drin, kann man sie auseinandernehmen, ist dann Schokolade. Osterhasen sind nur süß. Osterhasen sind nur süß. Aber der Gott, von dem Petrus spricht und den Petrus kennengelernt hat, ist nicht nur ein süßer Gott, ein süßer Jesus. Also wenn man Jesus auch in den letzten Tagen so, und das mit so ein paar jungen Leuten zusammen angeschaut, hier in der Gemeinde, wenn man sich diese Filmreihe da angeschaut hat, hat man gesehen, dieser Jesus, der war auch, um es mal neudeutsch zu sagen, tough. Und Jesus hat durchaus auch so in Gleichnissen etwa, in diesen Gleichnissen, wo er davon erzählt, dass Leute so Geldbeträge, Talente, Pfunde, Geldbeträge anvertraut bekommen haben. Ja, und einer hat diesen Geldbetrag, hat damit nichts angefangen. Ja, das ist so ein Glaube, den man für sich behält. Ja, der hat nichts mit diesem Glauben angefangen. Er hat ihn vergraben. Und er sagt auch noch am Ende, oder Jesus lässt den so sagen, ich wusste, dass Gott ein harter Gott ist, ein strenger Mann ist, ein harter Mann ist. Und Jesus lässt dann sozusagen, oder gibt dann die Antwort und sagt, Mensch, wenn du es gewusst hast, warum hast du dann nicht wenigstens das Geld auf die Bank getragen, damit es Zinsen gebracht hätte? Eine Osterpredigt und ein Ostergespräch, ein Glaubensgespräch, da geht es auch darum, eben nichts unter den Tisch fallen zu lassen. Das ist immer wieder so eine Herausforderung. Welchen Gott predige ich? Was ist das für ein Jesus? Habe ich den ganzen Jesus vor Augen? Oder habe ich mir einen Jesus zurechtgemacht? Das Wenn finden wir übrigens bei Jesus selbst auch schon. Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Es gibt so ein Lied, und das singe ich sehr gerne, das singen wir oft auch bei unseren Taufgottesdiensten. Nächsten Sonntag wird das auch wieder gesungen werden, im Taufgottesdienst. Von Manfred Siebald ist vielleicht schon, manche Jüngere würden sagen, ist es schon angestaubt. Der lebt noch, ja, Manfred Siebald. Wir sind heute, glaube ich, weniger jüngere Leute da. Da heißt es in einem Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Und da sage ich von Herzen, ja, ja und nochmal ja. Das ist so wunderbar. Das ist Jesus. Jeder kann zu ihm kommen. Jede kann zu ihm kommen, so wie ich bin. Ob ich Römer bin oder nicht, ob ich Deutscher bin oder nicht, jeder kann kommen. Aber das Lied hat nicht nur eine erste Strophe, es hat eine zweite Strophe und dann auch eine dritte Strophe. In der dritten Strophe, die singen wir auch immer, da heißt es, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Als Christ erlebe ich, dass das Christus in mir einen Prozess anstößt, um mich zu verändern, erneuern, dass seine Liebe auch in mir Raum gewinnt und diese Liebe dann eben auch sagt, ich gebe das weiter. Und wenn es mein bestes Osterei ist von Lind, ich gebe das weiter. Und das ist genau das, was wir hier bei Simon Petrus auch sehen. Ja, der ist verändert worden. Sein Herz ist verändert worden. Seine Haltung ist verändert worden gegenüber diesen Menschen, mit denen er jetzt in Caesarea sozusagen konfrontiert worden ist, diesem Cornelius. Und dieser Geist Gottes hat ihm quasi so gesagt, gib Cornelius eine Chance. Gib Cornelius eine Chance, so wie ich Cornelius eine Chance gebe. Das ist eine ganz merkwürdige Sache. Also Petrus kommt da ins Haus des Cornelius und Cornelius ist wirklich aus dem Häuschen und er fällt auf die Knie. In dem Film war das zu sehen, die ganze Hausgemeinschaft fällt auf die Knie vor Petrus. Er hat mit allem, denke ich, gerechnet bei diesem römischen Offizier, aber nicht, dass der vor ihm auf die Knie fällt mit allen, die da in seinem Haus versammelt waren. Und dann beginnt Petrus mit seiner Osterpredigt. Und diese Osterpredigt hat zum Ziel, und das nochmal sozusagen, das stand schon am Anfang, ja, dass Ostern geht nicht darum, dass ich Jesus suche und finde. Christsein geht nicht so sehr darum, dass ich Jesus suche und finde, sondern Christsein geht darum, dass andere, die auf der Suche sind nach Jesus, andere, die auf der Suche sind nach Heil und Heilung, die auf der Suche sind nach Liebe, nach Glaube, nach Hoffnung, dass die anderen durch mich zu Jesus finden. Das ist der Osterglaube. Ja? Es geht nicht darum, dass ich Jesus suche und finde, sondern dass andere, die auf der Suche sind nach Jesus, ihn durch mich finden. Also, wie sieht meine Osterpredigt aus? Schauen wir nochmal, wie sieht die bei Petrus aus, oder ein Schlenker noch. Vielleicht sind wir ja selber noch auf dieser Suche nach Jesus. Und ich bin dankbar, wenn ich so bei mir schaue, dass ich in meiner Jugend Menschen um mich hatte, die haben Steine ins Rollen gebracht. Also im Grunde genommen, kleines Wortspiel, wir sind alle in gewisser Weise Peters und Petras, so wie ein Simon ein Petrus war, nämlich Steine Gottes, die etwas ins Rollen bringen sollen. Und ich bin so dankbar, dass es solche Menschen in meinem Leben gab, die haben etwas in meinem Leben ins Rollen gebracht, einen Stein ins Rollen gebracht, sodass plötzlich für mich der Blick frei war auf Jesus hin. Ich habe ein Büchlein mitgebracht, ganz in Gelb. Jesus, unser Schicksal. Das war so ein Stein, der ins Rollen gebracht wurde, oder durch den etwas ins Rollen gebracht wurde. Ich habe noch vier Exemplare zu Hause, manchmal verteile ich die auch. Die werde ich am Ende des Gottesdienstes hochhalten. Wer sagt, das fehlt mir noch in meinem Osternest, darf sich dieses Buch gerne noch mit nach Hause nehmen. Jetzt aber zu den 10 Punkten. Haben wir hier eine Osterpredigt in 10 Stichpunkten. Vielleicht, wenn jemand anders das nochmal durchzählt, was Petrus da gepredigt hat, vielleicht kommt er auch auf nur 9 oder 11, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz entscheidend, aber sind die Punkte zumindest, die er da zur Sprache bringt. Und von was erzählt er da? Gehen wir das mal so durch. Das Erste, was er bringt, ist, dass er von Johannes dem Täufer erzählt. Und das ist so entscheidend schon, dass er bei Johannes dem Täufer einsetzt, weil das war der, der gepredigt hat. Das Königreich Gottes ist nah. Und es gibt nichts Größeres, als wenn du diesen Weg findest in das Königreich Gottes. Aber du musst umkehren. Du bist nämlich auf dem falschen Weg. Du kehr um. Du läufst in die falsche Richtung. Kehr um. Das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Und wir haben das, denke ich, ja alle im Kopf, sodass dann auch Jesus selbst zu Johannes dem Täufer kam. Aber das ist so der Start seiner Predigt, seiner Osterpredigt, ja, dass er von diesem Königreich Gottes ganz am Anfang spricht, von dem Johannes der Täufer sprach, von der Umkehr spricht. Und dann spricht er von Jesus. Das ist der zweite Punkt, dass er sagt, ihr wisst von Jesus aus Nazareth. Haben selbst Römer wahrscheinlich zu dieser Zeit gehört gehabt. Und er sagt, das ist Jesus der Messias. Ja, das ist wichtiger Punkt, Messias, der Gesalbte, das ist der König. Das meint nichts anderes als der König. Das ist der König. Und der hat Kraft, Macht. Das ist der Jesus, den ich euch verkünde. Ein König, ich bringe einen König zu euch. Ja, das war schon natürlich auch ein Stück weit Konfrontation. Lieber Hauptmann, lieber römischer Hauptmann, ist der Cäsar dein Kaiser, dein König, oder ist es Jesus? Und dann der dritte Punkt, auf den er zu sprechen kommt, ist, wo er hinkam, sagt er, tat er Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Ja, Jesus tat nur Gutes. Oh, da gab es sicherlich viel zu erzählen, vieles ist nachzulesen in den Evangelien. Das sind so die ersten 3 Punkte. Und dann ganz geschickt in seiner Predigt, 4. Punkt, dass er sagt, übrigens, ich kann es bezeugen. Wir können alles bezeugen, sagt er wortwörtlich. Ah, dass er sagt in seiner Predigt, das ist alles von Jesus, aber ich war dabei. Ich habe das erlebt, ich habe das gehört, ich habe das gesehen. Fünfter Punkt, kommt er dann zu sprechen und sagt, und dann ist Jesus gekreuzigt worden. Übrigens, er sagt, die Juden töteten ihn, sie hängten ihn ans Kreuz. Ich habe so für mich gedacht, das war sicherlich ganz clever, so von einem römischen Offizier das mal so unter den Tisch fallen zu lassen, dass ein Pontius Pilatus, der römische Statthalter, den Befehl gegeben hat, Jesus kreuzigen zu lassen und dass es römische Soldaten waren, die Jesus ans Kreuz genagelt hatten. Das lassen wir mal hier dezent zur Seite. Kann ich verstehen. Er hat den Römer vor sich, kann man auf solche kleinen Details auch mal verzichten. Denn die Juden waren es, die religiösen Führer der Juden waren es, die Jesus vor Pontius Pilatus anklagten, ihn vor Pontius Pilatus beschuldigten und die Todesstrafe forderten. Jesus gekreuzigt. Das steht quasi in der Mitte seiner Osterpredigt. Aber dann natürlich, der nächste Punkt ist ganz klar. Aber Gott hat ihn am dritten Tag vom Tod auferweckt. Jesus, ich bringe euch nicht einen Gekreuzigten, ich bringe euch einen Jesus, der von Gott zum Leben erweckt worden ist. Und wir haben das vorhin gehört aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Ja, wenn das nicht die Wahrheit ist, ja, und wir nur Jesus sozusagen in unsere, weiß ich was, 70, 80 Jahre sozusagen hineinpacken. Paulus sagt, dann sind wir die elendsten unter allen Menschen. Haben wir doch gar nichts davon. Nein, das Entscheidende ist, Gott hat diesen Jesus zum Leben erweckt, ins Leben zurückbefördert. Und dann kommt er wieder zu seinem siebten Punkt und sagt, ich kann das bezeugen. Ich habe das erlebt und gesehen. Ich habe mit Jesus, diesen zum Leben wieder auferweckten Jesus, getrunken und gegessen. Immer wieder auch sozusagen, dass er sagt, ich kann das bezeugen. Also keine Predigt sozusagen, wo man nur so aus der Distanz heraus berichtet, sondern sich mit ins Spiel bringt. Und dann der nächste Punkt, der achte Punkt bei mir in meiner Zählung, dass er sagt, und dieser Jesus ist von Gott zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt. Wow. Ja. Nicht nur über Juden und Nichtjuden oder Römer und Nichtrömer, sondern über alle, über die Toten und die Lebenden. Jesus, der Richter, über alle. Und das sagt Petrus in seiner Osterpredigt hier vor Cornelius. Er sagt, hier, wie stehst du? Wie wirst du einmal vor Gott stehen? Schuldig oder unschuldig? Schuldig oder unschuldig? Das ist nochmal so das, wo ich denke, auch da ist etwas von diesem taffen Jesus zu hören. Wie stehst du da? Schuldig oder unschuldig? Unschuldig kannst du stehen, das war sein neunter Punkt, denn Jesus ist bereit, deine Schulden zu tilgen. Er sagt, das Bezeugen haben, alle Propheten haben von ihm gesprochen, sie bezeugen, dass durch die Macht seines Namens alle Menschen die Vergebung ihrer Schuld empfangen sollen. Das kann man auch nachlesen. Jesaja etwa kann man das nachlesen. Ja? Jesaja 53 zum Beispiel. Dass Jesus gekommen ist, um die Schuld zu tragen. Der Unschuldige trägt die Schuld für den Schuldigen. Lässt sich verurteilen für den Schuldigen. Und sein letzter Punkt, der zehnte Punkt, jetzt wird's spannend. Zehnter Punkt. Jesus tilgt die Schulden derer, die ihm vertrauen. Ja, das ist kein Automatismus. So nach dem Motto, Ostern gut, alles gut. Petrus kommt in dieses Haus des Cornelius und er bringt es auf den Punkt und sagt, Das gilt für dich. Ostern gilt für dich. Vertraust du ihm? Willst du dich ihm anvertrauen? Soweit ist diese Predigt von Petrus. Kann man an diesen 10 Punkten, kann man auch mal überlegen, hätte ich das auch so gesagt? Wie hätten meine 10 Stichpunkte ausgesehen, wenn ich so am Anfang mal so ein paar Stichpunkte für meine Osterpredigt, für mein Glaubensgespräch notiert hätte? Hätte ich das auch so oder anders? Ich denke, es gibt da auch kein so muss es sein. Ja, aber ich denke, man kann das durchaus auch mal sozusagen sich dann hinterfragen, sagen, wieso kommt das bei mir zu kurz? Oder was habe ich noch, was Petrus nicht hat und warum habe ich das? Das Ziel scheint mir entscheidend zu sein, dass er mit seiner Osterpredigt dahin zieht und macht dieses Angebot der Vergebung. Das gehört zur Osterpredigt dazu. Hat Petrus auch schon in seiner ersten Predigt, das war übrigens dann die sogenannte Pfingstpredigt gewesen, Apostelgeschichte 2, da hat das schon ganz ähnlich gepredigt und hat gesagt, Apostelgeschichte 2, 38, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen. Ja, das ist was ganz Großes, wenn der Name Jesus über dich ausgerufen wird. Das heißt dann, dieser Jesus, der will dein König sein. Und dann sagt er, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Auch da sieht man, dass offensichtlich Petrus hatte so ein bestimmtes Format. Da sagte er, so sage ich das den Leuten, ja. Am Ende sagt er immer, hier, das ist ein Angebot Gottes. Und ich weiß, als ich als junger Mensch das auch so gehört habe, dieses Angebot Gottes und wie ich damit gerungen habe auch und gesagt habe, wow, ja, lasse ich mich auf diesen Jesus ein oder lasse ich es sein? Und mir war auch immer klar, wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann lasse ich mich eben auf Jesus ein, der König ist und König meines Lebens sein will, der ein Königreich ankündigt und der auch will, dass durch mich andere auf ihn aufmerksam werden. Ich glaube, da kommt noch so ein Bild, ja, dass es darum geht, einen Vertrag mit Jesus zu schließen. Schuldentilgung. Jesus, ich unterschreibe diese Schuldentilgung und bitte unterschreib du das auch. Damals hatte ich so eine kleine Bibel, bin jetzt nicht dabei, so eine von den Gideons, kleine grüne. Und da konnte man auf der letzten Seite, das war schon sozusagen der Klappentext, konnte man auch unterschreiben mit seinem Namen. Ich weiß nicht mehr genau, was so die Überschrift war. Aber so nach dem Motto, ich erkläre, dass Jesus Christus der König meines Lebens sein soll. Wow. Ja. Die Geschichte ist ja da nicht zu Ende bei Petrus mit dem Vers 43, wo er am Anfang las. Es geht noch einen Schritt weiter, den will ich uns nicht vorenthalten, das ist noch ein vierter Punkt. Nach Ostern kommt... habe ich jetzt offen gelassen, was kommt da, ein Wort mit P am Anfang. Nach Ostern kommt das nächste Fest, also hier vorne rührt sich schon was. Palmsonntag, nein, ist es nicht, Palmsonntag ist es nicht, der kommt vor Ostern, ja. Aber das andere Fest mit P, ja. Also Vers 44, Petrus hatte noch nicht zu Ende gesprochen, muss man sich vorstellen. Da kam der Heilige Geist auf alle herab, die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Und offensichtlich fingen die auch an, das ist ja interessant, ja, die fingen auch an, in Sprachen zu sprechen, die sie vorher nicht kannten. Logisch, ja. Ostern, wenn Ostern bedeutet, ich finde meinen Osterglauben und dieser Osterglaube, den soll ich nicht für mich behalten, sondern eine andere weitergeben. Das war in dieser internationalen Stadt Caesarea sicherlich auch keine schlechte Maßnahme, wenn auch Cornelius und alle, die da bei ihm versammelt waren, plötzlich den Heiligen Geist empfingen und sozusagen ein zweites Pfingstwunder erleben und dann von Cornelius und seinem Haus aus sozusagen die Botschaft, die Osterbotschaft weitergetragen worden ist. Ja, und ich denke mal, Petrus hat sich nochmal in den Kopf gegriffen, habe ich jetzt nicht mal auf dem Bild. Er sagt, das gibt's ja nicht, ja. Also, selbst der Cornelius, dieser Römer und alle, die hier bei ihm versammelt sind, werden von Gottes Geist erfüllt. Hat er nicht mit gerechnet, ja. Wo wir doch immer damit rechnen sollten, wenn wir von Jesus reden, wenn wir uns zu unserem Glauben bekennen, wenn ich heute oder morgen von Jesus weitersage, dann sollen wir, anders als Petrus, wir sollen damit rechnen, dass sich da was tut und dass Gott dann was tut, dass Gottes Geist was tut in den Herzen derer, die uns dazuhören. Und selbst wenn wir nicht damit rechnen, ist ja das Schöne an dieser Geschichte, ja, Petrus hat ja nicht damit gerechnet und Gott hat trotzdem, ganz souverän, Cornelius und seine Hausgenossen mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Das macht Mut, mir Mut. Ja, 10 Stichpunkte einer Osterpredigt. In der Mitte stand Jesus.